Deutschlandfunk Nova. Ab 21. Mit Caro Nieder.
Hallo und damit willkommen zu einer neuen Folge Ab 21. Hier quatschen wir ja immer mit super interessanten Menschen über ihre Geschichten und lassen uns das Ganze dann nochmal mit einer Expertise einordnen. Heute geht es um junge jüdische Menschen in Deutschland. Man muss wirklich sagen, ein super komplexes Thema, für das die Zeit von diesem Podcast eigentlich vorne und hinten nicht reicht. Aber wir wollen zumindest versuchen, einen kleinen Einblick in das vielfältige jüdische Leben in Deutschland zu bekommen. In Deutschland leben circa 250.000 jüdische Menschen. Pauschal denkt man dann erstmal, ja okay, die sind alle in Gemeinden im Umfeld von einer Synagoge vernetzt. Aber nur ungefähr die Hälfte sind in Deutschland in einer Gemeinde. Es ist aus unterschiedlichen Gründen. Nicht alle Menschen, die sich als jüdisch bezeichnen, sind gleichzeitig auch religiös. Manche würden gerne in einer Gemeinde sein, können es aber wegen bestimmter Regelungen nicht. Wieder andere können sich mit dem Gemeindeleben nicht identifizieren. So wie Riff. Riff ist nicht binär, fühlt sich also keinem klassischen Geschlecht zugehörig und ist nicht religiös. Wie Riff ihr Leben abseits einer Gemeinde jüdisch gestaltet, erzählt Riff uns gleich. Um das alles zu verstehen, erklärt uns aber erst einmal Karin Körber, wie allgemein jüdisches Leben aktuell in Deutschland aussieht. Sie leitet den Bereich jüdische Gegenwartsforschung am Institut für die Geschichte der deutschen Juden in Hamburg. Hallo Karin.
Hallo Caro.
Was sagst du denn, wie sieht allgemein die jüdische Community in Deutschland aus, vor allem auch unter jungen Menschen?
Also unter jungen Menschen hat sie sich in den vergangenen 20 Jahren sehr verändert, weil die junge Generation heute viel präsenter ist, als sie es in der Vergangenheit gewesen ist. Das heißt, die Veränderung, die wir insgesamt im Judentum in Deutschland in der Folge der Einwanderung der letzten 30 Jahre wahrnehmen können, also der große Zuzug von postsowjetischen Jüdinnen und Juden, aber auch von Jüdinnen und Juden aus Israel, all das schlägt sich vor allen Dingen in der jungen Generation nieder, die vor allen Dingen dadurch auffällt, dass sie sehr in weiten Teilen sehr aktiv geworden ist und sich in ganz verschiedener Weise auch in ihrem Jüdischsein heute öffentlich, also nicht nur öffentlich, sondern präsentiert und sich auch zusammenfindet und neu organisiert.
Was erstmal nach einer sehr positiven Entwicklung klingt, oder?
Das, glaube ich, kann man schon sagen, wenn man also gewissermaßen den Blick nach innen richtet, dann ist das heute ein jüdisches Leben, das sich einmal dadurch kennzeichnet, dass tatsächlich die immer noch sehr kleine Zahl an Jüdinnen und Juden, die in diesem Land leben, deutlich größer geworden ist. Durch die Einwanderung, also wir sprechen heute von rund 250.000 von jüdischen Menschen, die in diesem Land leben. Aber das ist eben nach wie vor eine sehr kleine Zahl. Aber diese Gruppe von Jüdinnen und Juden ist heute sozusagen, also durch einen höheren Organisationsgrad gekennzeichnet, durch größere Aktivitäten, in denen sich die Community sozusagen ausdifferenziert. Es gibt eben nicht mehr in Anführungszeichen nur das Gemeindeleben, sondern eine Reihe von Aktivitäten auch außerhalb von Gemeinden. Aber auch die Gemeinden sind in sich vielfältiger geworden. Und insofern sind das erstmal durchaus auch positive Entwicklungen.
Du sprichst gerade auch von Vielfalt. Führt das auch zu Konflikten oder auch neuen Konflikten?
Also das führt insofern zu Konflikten, weil die Frage, wie verstehen sich denn Jüdinnen und Juden heute, durchaus unterschiedlich beantwortet wird im Hinblick darauf, ob man sich eher religiös versteht oder säkular versteht und wenn man sich religiös versteht, in welcher Weise, eher traditionell, eher orthodox, eher liberal. All das sind sozusagen verschiedene Formen, das eigene Jüdischsein leben zu können und darin auch Zugehörigkeiten zu finden, also Gemeinden zu finden, Gruppierungen zu finden, in denen diese Wahrnehmung geteilt wird und mit anderen auch gemeinsam gelebt werden kann. Und das sind immer auch Momente, die eben nicht nur sozusagen Vielfalt produzieren, sondern auch Herausforderungen und mögliche Konflikte produzieren im Hinblick auf die anderen Selbstverständnisse, die sich eben davon unterscheiden und möglicherweise eben auch sagen, also dass dein Verständnis von Jüdischsein ist eins, was von mir so nicht geteilt wird. Mhm. Und ja, und insofern kann es immer auch zu Konflikten führen.
Stimmt es, dass das Angebot für junge jüdische Menschen in Deutschland, also abseits von Gemeinden, zu wenig ist?
Wenn junge Jüdinnen und Juden nicht etwa zuallererst mal im Großraum Berlin leben oder auch in anderen großen Städten leben, dann wird es deutlich schwieriger, sich unabhängig von Gemeinden und gemeindlichen Angeboten zu organisieren. Ich würde nicht sagen, dass es gar nichts gibt, weil etwa über die jüdische Studienstiftung ELES und auch über andere Angebote für junge Leute durchaus sozusagen bundesweit auf der Ebene von Veranstaltungsangeboten immer wieder was angeboten wird. Aber das ist richtig, das hat nicht den Umfang, den die gemeindlichen Angebote haben.
Mhm. Du hattest ganz am Anfang schon mal erzählt, dass es ja eine erstmal positive Entwicklung unter jungen Jüdinnen und Juden gibt. Was unterscheidet die denn vor allem zur älteren Generation?
Also es unterscheidet sie zum einen, dass sie, glaube ich, mit einem größeren Selbstbewusstsein auch in die nichtjüdische Öffentlichkeit und Mehrheitsgesellschaft hinein kundtun, dass sie Jüdinnen und Juden sind und auch den Anspruch haben, in diesem Land zu leben und darin sozusagen auch Sichtbarkeit beanspruchen und auch den Anspruch haben, gehört werden zu wollen. Das heißt, es ist ein selbstbewussteres Auftreten, als das in der Vergangenheit der Fall gewesen ist. Und das unterscheidet sie, glaube ich, auch, dass sie in einer verbunden mit der größeren Sichtbarkeit auch sozusagen unterschiedliche Weisen, das Judentum oder ihr Jüdischsein zu verstehen, artikulieren, sowohl in die Gruppe hinein wie auch in die nichtjüdische Mehrheitsgesellschaft hinein. Das heißt also etwa, dass die Selbstverständlichkeit, sich säkular jüdisch, also nicht religiös zu verstehen oder sich beispielsweise eher dem liberalen Judentum zuzuzählen, sind ja an sich historisch keine neuen Entwicklungen, aber die Zahlen haben zugenommen und auch die Bereitschaft oder auch das Bedürfnis, das sozusagen auch öffentlich zu artikulieren und sich eben auch jenseits sozusagen der eingeführten Organisationszusammenhänge, gerade als junge Generation zu präsentieren, eben außerhalb der Gemeinden, das ist fraglos etwas, was zugenommen hat.
Woher kommt denn dieses Selbstbewusstsein?
Es hat eine Reihe von Gründen. Es hat durchaus etwas damit zu tun, dass es mehr Möglichkeiten gibt, sich also zusammenzufinden, eben auch außerhalb von gemeindlichen Zusammenhängen und eben auch andere zu finden, die dieses Selbstbewusstsein oder diese Selbstverständnis und Selbstbewusstsein teilen. Dann hat es etwas auch damit zu tun, dass mit dem größeren Abstand zum Ereignis des Holocaust selber, also sozusagen mit der Generationenfolge und der veränderten Zusammensetzung derjenigen, die als Jüdinnen und Juden in diesem Land leben, sich ein Stück weit das Verhältnis auch zu diesem historischen Ereignis verändert hat. Also das heißt, die Perspektive in der Nachfahren der Opfergruppe von Jüdinnen und Juden zu stehen, ist sozusagen einerseits immer noch ein ganz zentraler Bezugspunkt, aber damit verbinden sich nochmal andere Selbstverständnisse, die auch sozusagen darauf verweisen, dass sozusagen damit nicht nur ein passives Verhalten, sondern auch ein aktives Verhältnis, also der Gegenwehr gegen etwa den Nationalsozialismus einhergegangen ist. Dazu gehört auch gerade bei den postsowjetischen Jüdinnen und Juden auch nochmal eine andere Form der Erinnerungskultur, die unter anderem auch darauf fußt, zu sagen, unsere Großeltern, unsere Großväter beispielsweise haben in der Roten Armee auch gegen den Nationalsozialismus, gegen die deutsche Wehrmacht gekämpft. Also es gibt nochmal andere Selbstverständnisse, die sich auch auf der Grundlage der Holocaust-Erfahrung heute artikulieren und die mit dazu beitragen, dass sich die junge Generation heute anders artikuliert, als das in dieser Weise in der Vergangenheit der Fall gewesen ist.
Hältst du das für wichtig im Hinblick auf unsere Gesellschaft, also auch nicht innerhalb der jüdischen Community, sondern für Außenstehende?
Ja, fraglos. Also die Perspektive auf Jüdinnen und Juden, die zuallererst als Opfer des Nationalsozialismus und des Holocaust wahrgenommen worden sind, erstens und zweitens, also wenn dann eher als religiöse Juden wahrgenommen worden sind, also bebildert vor allen Dingen sozusagen durch religiöse Rituale, die sich in der Synagoge vollziehen. Das sind sehr, sehr, sehr reduzierte Bildwelten, die bestimmte Stereotype produzieren, die nicht hinreichend mit dem übereinstimmen, wie sich, also auch über die junge Generation hinaus, Jüdinnen und Juden verstehen. Und insofern ist es sehr wichtig, auch für die nichtjüdische Mehrheitsgesellschaft zu begreifen, dass diese Gruppe sehr viel pluraler in ihren Selbstverständnissen ist und auch die Erwartung an die nichtjüdische Mehrheitsgesellschaft hat, in diesen Selbstverständnissen auch wahrgenommen und anerkannt zu werden.
Jetzt kennen wir ja leider alle die, naja, deutsche Vergangenheit. Wie ist das denn? Also wenn eine bestimmte Gruppierung lauter wird, wird ja auch oft die Gegengruppe lauter. Wie ist da gerade die Entwicklung im Hinblick auf Antisemitismus?
Die Entwicklung auf Antisemitismus ist das zeigen ja eine Reihe von Studien, ist insofern hochproblematisch, weil sie sich einschreibt in einen sozusagen massiv zunehmenden Rechtsruck, den wir nicht nur für die deutsche Gesellschaft beobachten können, weil sie sich einschreibt in einen zunehmenden Nationalismus und wachsenden Rechtsextremismus und Rechtsradikalismus, den wir sozusagen mittlerweile im deutschen Parlament vertreten haben, aber der sozusagen auch an den Rändern der sogenannten Mitte nagt oder eben in die sogenannte bürgerliche Mitte schon droht hineinzureichen. Insofern sind die Gefahren, die den Antisemitismus in der Gegenwart betreffen, groß.
Vielen Dank für deine Einschätzung, Karin.
Herzlichen Dank.
Deutschlandfunk Nova.
Damit haben wir schon mal eine ganz gute Vorstellung davon, wie jüdisches Leben in Deutschland aussieht und organisiert wird. Jetzt wollen wir aber natürlich auch wissen, wie es individuell bei jüdischen Menschen aussieht, die nicht klassisch religiös leben. Ich habe euch vorhin schon von Riff erzählt. Riff gehört zu der selbstbewussten jungen Generation, von der Karin vorhin erzählt hat. Riff hat eine russische Herkunftsgeschichte, wurde in den USA geboren und ist mit 7 nach Deutschland gekommen. Aktuell lebt Riff in Berlin. Hallo Riff.
Hallo Caro.
Erzähl uns doch mal ganz basic, was bedeutet es für dich, jüdisch zu sein?
Ja, das ist eine schwierige Frage, weil jüdisch sein kann man eigentlich gar nicht so definieren, weil dazu gehört halt voll vieles. Also sowohl gegenwärtig als auch historisch, wie auch Nationalität, kulturelle Identität, Religion, Ethnie, und für mich ist es halt, weil ich eben nicht religiös bin, vor allem eine kulturelle Identität, wie halt hier, also christlich zu sein, halt die Normalität ist, selbst wenn man nicht unbedingt an Gott glaubt, aber dann halt trotzdem eben Weihnachten feiert. So feiere ich halt eben auch Hanukkah, Pessach und mache mir jüdisches Essen und so weiter. Also das sind alles so Teil davon, von meiner jüdischen Identität. Aber halt auch sowas wie halt meine Geschichte. Das gehört dann natürlich auch dazu, wie halt beispielsweise, dass sowohl ich, meine Mutter und meine Oma einmal migriert sind von einem Land aus dem anderen. Und genau, so geht es halt auch vielen jüdischen Menschen, dass sie seit Generationen eine Migrationsgeschichte haben. Oder halt auch sowas wie, dass man halt eben jüdisch sein verstecken musste, was halt eben auch dann bedeutet, dass meine Familie so Traditionen, Rituale, auch Jiddisch als Sprache verloren hat, durch eben antisemitische Gewalt. Und wir, also ich und meine Mutter auch schon, versuchen uns das wieder anzueignen in vielen Hinsichten. Und auch das ist so eine sehr, sehr normale jüdische Geschichte eigentlich und auch Teil von jüdischen Identitäten.
Du hast jetzt schon ganz, ganz viele Themen angeschnitten. Lass uns doch noch mal einen kleinen Schritt zurückgehen und erzähl uns doch gern mal, wie jüdisch sein in deinem Alltag aussieht. Also du hast schon gesagt, ein paar Feste feierst du. Aber wo findet sonst jüdisches Leben bei dir statt?
Naja, also dadurch, dass ich jüdisch bin, ist auch automatisch meine Wahrnehmung der Welt eine jüdische Wahrnehmung der Welt. Und damit sind auch meine Interessen geprägt teilweise und mein Alltag geprägt. Und ich habe halt nur die Wahl, mich eben davon zu distanzieren und nichts mit meinem jüdischen Sein zu tun zu haben oder es anzunehmen und auch damit mich, meine Familie und meine Geschichte anzunehmen. Und weil ich halt eben mich für die zweite Option entschieden habe, habe ich eben aktiv oder suche ich oder und habe gesucht, aktiv zu Kontakt zu anderen jüdischen Menschen. Und da machen wir halt eben zusammen unsere eigenen Rituale, feiern Feste, wandeln diese ab, sprechen auch manchmal einfach. Also ich finde, Teil von meinem jüdischen Alltag ist halt beispielsweise, dass ich heute mit einer Freundin telefoniert habe und wir herausgefunden haben, dass unsere jüdischen Urgroßeltern beide in Wilnow geboren wurden. Mhm. Also damals Polen, heute Litauen. Und genau, und das alles ist irgendwie halt auch Teil davon, auch zum Beispiel, dass ich mich mit meiner Familie, dass wir halt immer viel diskutieren, dass wir uns irgendwie immer wieder auch einfach über nicht nur unsere Geschichte, sondern halt auch einfach über jüdische Themen sprechen und halt auch irgendwie, was gerade in der Welt passiert, auch über Antisemitismus und sowas. Also all das gehört irgendwie zu meinem jüdischen Alltag dazu.
Glaubst du, das ist so der Weg, wie die meisten jungen Juden und Jüdinnen in Deutschland leben? Oder wie nimmst du das sonst in deinem Umfeld wahr? Weil du hast ja auch gesagt, es gibt ganz, ganz unterschiedlichen Umgang damit.
Ich glaube, es gibt sehr, sehr, also es ist natürlich immer schwierig zu sagen, weil es einfach nicht eine jüdische Erfahrung, sondern sehr, sehr viel unterschiedliche gibt. Also schon allein in meiner Familie ist, wie wir uns als jüdisch wahrnehmen, schon sehr, sehr unterschiedlich. Also mein Bruder weil beispielsweise öfters mal auf Machaneh, das sind halt so Urlaubsfeiern mit anderen jüdischen Leuten, und dadurch hat er halt voll viele Kontakte auch zu anderen jüdischen Leuten. Das war bei mir so nicht so. Also ich bin vor allem alleine aufgewachsen, außer halt in den USA, und sonst hatte ich halt in Deutschland nicht wirklich eine Verbindung zu anderen jüdischen Menschen, und meiner Cousine ging es beispielsweise ähnlich. Und auch wenn ich immer wieder neu auf neue jüdische Leute treffe, es ist halt entweder diejenigen, die halt irgendwie in Gemeindenstrukturen angebunden waren, oder halt diejenigen, die sich alleine gefühlt haben. Und das ist halt auch eben dadurch, Antisemitismus hat halt eben auch einen psychischen Effekt über Jahrhunderte hinweg, weil eben auch sowas wie bei meiner Oma und meinem Opa da halt auch viel Scham mit der jüdischen Identität zusammenhängt. Und das halt, sich dagegen zu stellen, ist halt auch erstmal ein Schritt. Also muss man auch erstmal sagen, okay, nee, das antisemitische Narrativ nehme ich mir jetzt nicht an, und stelle mich da halt dagegen auf und mache was anderes damit. Ich glaube halt, bei anderen ist es halt dann auch so, dass man halt dann sich lieber assimilieren will beispielsweise und halt gar nichts mehr damit zu tun haben will. Das ist, glaube ich, so je nach Person, der Umgang damit ist halt auch immer sehr schwierig, weil auch einfach allein in Deutschland, das ist halt schon schwierig, als jüdische Person aufzuwachsen, und man erlebt einfach super viel Antisemitismus, und damit muss man auch erstmal irgendwie sich zurechtfinden und selber so checken, was man jetzt damit machen will.
Wie hast du denn für dich entschieden, dass du offen jüdisch leben möchtest und dich eben nicht davon von abkapseln möchtest sozusagen?
Für mich war das gar nicht so die bewusste Entscheidung, weil ich bin erst in den USA aufgewachsen und da war es halt das Normalste der Welt. Also wir waren auch immer in jüdischen Orten, muss man dazu sagen, so, aber genau das, und meine Mutter hat eigentlich, also, und ich glaube, sie war halt die Erste, die halt diesen Schritt gegangen ist. Also sie hat immer gesagt, sie ist stolz, jüdisch zu sein. Und dadurch, dass sie das gesagt haben, haben mein Bruder und ich das halt übernommen auch. Und auch als wir dann nach Deutschland gekommen sind, haben wir immer offen gesagt, dass wir jüdisch sind, was halt nicht immer vom Vorteil war, um es nett auszudrücken. Und ich weiß halt von vielen Leuten, weil unsere Oma hatte sehr viel Angst, dass wir da so offen damit umgehen, und war auch immer so, nee, sag das auf jeden Fall nicht. Und wir haben extra unseren Namen geändert, das muss man dazu auch sagen. In der Sowjetunion haben sie halt den Namen geändert, dass halt mein Onkel Physik studieren konnte in Moskau. Mhm. Und dann kommen wir nach Deutschland und dann fangen die Enkelkinder an zu erzählen, dass sie jüdisch sind. So. Also das war für sie einfach kompletter Horror. Mhm. Für mich und meinen Bruder war das immer etwas, was wir dann gesagt haben. Aber ich glaube, es war meistens dann früher verbunden mit negativen Erfahrungen. Also meistens war es halt mit Antisemitismus verbunden. Oder dann damit, dass man halt eben eine nähere Verbindung spürt, wenn es dann um Holocaust geht in der Schule und halt nicht lacht wie die anderen. Das war dann eher so meine Verbindung in Deutschland mit jüdisch sein, und dass meine Mutter und ich halt immer wieder versucht haben, so herauszufinden, wie man jetzt bestimmte Feste feiert und sowas, weil einfach vieles verloren gegangen sind. Und jetzt, wo ich erwachsen bin und selber meine eigenen Rituale schaffen muss, im Endeffekt habe ich dann halt eben diesen Weg gewählt, Leute zu finden.
Dann nimm uns doch mal mit, wie sehen eure eigenen Rituale denn aus? Also wie feiert ihr die Feste?
Also beispielsweise, wir haben eine Gruppe und dann treffen wir uns und dann feiern wir Pessach, und da gibt es halt für Pessach liest man die Haggadah, oder das wird organisiert anhand der Haggadah, und davon gibt es auch schon von anderen säkulären Jüdinnen und auch linken Jüdinnen und so weiter ganz viele unterschiedliche Haggadahs, auch feministische Haggadahs, und dann nehmen wir die an und machen die beispielsweise. Und das hat halt auch eben voll was Empowerndes, auch schon allein die Erfahrungen zu teilen, die unterschiedlichen Perspektiven wahrzunehmen und zusammen halt eigene Sachen zu schaffen. Und das ist jetzt halt damit auch viel mehr meine Verbindung. Also es ist immer mehr was Positiveres.
Du bist ja jetzt oder gehörst keiner Gemeinde an. Du hast ja selber gesagt, für dich ist diese religiöse Seite gar nicht so wichtig. Wie findest du denn dann junge Menschen in Deutschland, die jüdisch sind? Wie vernetzt ihr euch?
Vorwiegend durch Social Media. Genau, und teilweise halt auch durch Verbindungen auch in der Familie. Also es ist sehr unterschiedlich. Also ein paar Leute kannte ich durch meine Mutter auch, weil auch da, also auch jüdische Menschen, die migriert sind, sind dann da auch natürlich auch teilweise untereinander vernetzt. Aber die meisten Leute, die kenne ich jetzt eigentlich seit 2020, weil da halt eigentlich fast alle im Internet waren. Und da haben wir uns halt immer mehr verbunden und haben auch so Gruppen gebildet. Und ich habe beispielsweise mich mit Nui zusammengetan. Nui und ich haben Radikal Jüdisch gegründet, wo wir eben auch Workshops geben zur Solidarität mit jüdischen Menschen, aber auch Empowerment-Workshops. Und sobald wir einen Empowerment-Workshop machen, bei einem Festival, es kommen immer wieder jüdische Menschen und dann auch da kommen dann Vernetzungen. Und so hat sich beispielsweise auch die Gruppe gebildet, die ich jetzt in Berlin habe, weil Nui da einen Empowerment-Workshop gemacht hat und da halt voll viele Leute gekommen sind und jetzt treffen wir uns immer. Und so ähnlich war das dann auch in Hamburg beispielsweise, wo meine Cousine jetzt hingeht, dass halt, wie wichtig das dann auch ist, dass halt eben auch die Möglichkeit gegeben wird, dass wir überhaupt Empowerment-Workshops machen können als jüdische Bildungsreferentinnen, damit wir halt eben diese Räume mehr schaffen können und dass es halt auch funktioniert.
Das heißt, ihr habt euch selber organisiert. Gibt es aus deiner Sicht denn viele Angebote oder andersrum dann wahrscheinlich eher gefragt, keine Angebote in Deutschland für junge Jüdinnen und Juden, also keine Netzwerke oder sowas?
Die meisten Netzwerke, die es gibt, sind halt eben finanziert durch den Zentralrat, weil es funktioniert halt in Deutschland so, dass der Zentralrat halt die Gelder bekommt und der Zentralrat verteilt dann die Gelder. Genau, und das heißt, es gibt halt immer eine Verbindung dazu und manchmal kann man sich da halt eben auch abgrenzen. Aber genau, es ist halt auch immer noch so, dass halt die meisten Organisationen halt eben stark an den Zentralrat angebunden sind und damit halt auch bestimmte Regelungen verfolgen, wie das halt jüdische Menschen, die keine jüdische Mutter haben, nicht zugelassen werden. Oder dass halt eben so queere jüdische Menschen und also es gibt auch unterschiedliche jüdische Ethnien und dadurch auch unterschiedliche jüdische Kulturen und Sprachen. Also was man halt vor allem sieht, ist eben aschkenasisch, was auch ich bin beispielsweise, das sind osteuropäische Jüdinnen und da gehen halt eben Geschichten auch verloren von so bucharischen Jüdinnen, sephardischen Jüdinnen, misrachischen Jüdinnen und so weiter. Das alles gibt es halt noch nicht so groß. Also ich glaube, dafür ist es halt eben auch wichtig, dass wir uns halt eben gegenseitig verbinden und halt eben auch Alternativstrukturen schaffen. Und ich glaube auch, dass das machbar ist und halt nötig ist, dass es halt nicht klar ist, es gibt nur eine jüdische Position, sondern halt da auch Unterschiedlichkeit irgendwie verankert ist. Und es wird oft verlangt, dass es halt eine jüdische Mainstream-Meinung gibt, was auch immer das bedeuten soll. Und das gibt es einfach nicht. Dafür braucht es halt eben auch die Strukturen dafür.
Und die gibt es aus deiner Sicht in Deutschland eigentlich nicht so richtig?
Nee. Und das ist halt auch ein Problem. Aber also ich denke, also oder meine Erfahrung ist es, dass es in diesen kleineren Gruppen eben öfters dazu kommt, dass man halt unterschiedliche jüdische Leute zusammenbringt, weil es da hat man zum Beispiel ein gemeinsames Ziel. Also das muss man dann auch sagen, das sind ja auch linke jüdische Positionen. Und man kommt halt eben auch in antirassistischen Festivals beispielsweise zusammen oder in feministischen Festivals zusammen. Mhm. Und da kommen ja Leute so oder so hin. Also dann wollen eben, egal was für eine jüdische Identität du hast oder Hintergrund so, dann wolltest du zum Beispiel auf dieses Festival gehen. So. Und dann gibt es halt da ein Angebot, was halt ein Empowerment-Raum ist. Und dann geht man da halt hin und trifft da andere jüdische Leute. Und das ist halt zum Beispiel eine ganz andere Funktion, wie ich muss aktiv in die Gemeinde gehen und die haben da halt bestimmte Vorstellungen und Regeln. Wie halt beispielsweise, dass halt in den meisten Gemeinden hier auch, selbst in Reformgemeinden, getrennt wird zwischen Männern und Frauen und dass Männer unten sitzen müssen und Frauen oben sitzen müssen. Und das schließt beispielsweise mich als nicht-binäre Person total aus. Das sind halt alles eben so Sachen, die da dazugehören, die halt eben solche eher unformaleren Treffen und Strukturen halt gebrauchen. Also deswegen halt auch diese Alternativstrukturen und deswegen auch die Selbstorganisation.
Weil ihr euch das da selber gestalten könnt, ne?
Wir können uns das selber gestalten, genau.
Das heißt, du würdest dir eigentlich wünschen, dass in Deutschland es auch so ein bisschen institutionalisierter diese Angebote gibt? Oder was ist dein Wunsch?
Mein Wunsch ist es, dass halt wir halt Förderung bekommen, also dass das halt anerkannt wird, wie es braucht auch Alternativstrukturen. Es kann nicht immer nur eine Struktur von oben nach unten, von Zentralrat kriegt Geld und das wird dann an alle anderen verteilt, sondern dass es halt eben mehr Organisationen und Selbstorganisationen die Möglichkeit haben, da auch Strukturen und eigene Strukturen aufzubauen. Und ich wünsche mir halt auch von der deutschen Medienlandschaft, dass halt auch, wenn es heißt, okay, wir wollen irgendwie eine jüdische Perspektive, dass es dann nicht gleich, wir gehen jetzt in die Gemeinde geht. Weil über 50% der jüdischen Menschen sind eben nicht in Gemeinden organisiert. Deswegen ist diese Selbstorganisation ja auch so wichtig und fühlen sich da halt auch nicht wohl. Und deswegen ist es halt wichtig, sich auch damit auseinanderzusetzen, auch mit den anderen Perspektiven.
Vielen Dank, Riff. Danke für deine Zeit und diese ganzen spannenden Erklärungen.
Ja, gerne.
Okay, wow. Es gibt so viele Themen und Aspekte und das Ganze ist noch viel komplexer, als ich mir das eh schon vorgestellt hatte. Super spannende Einblicke, die wir hier bekommen haben. Was sind denn eure Gedanken dazu? Seid ihr vielleicht selbst jüdisch in Deutschland oder habt ihr gerade viele Sachen zum ersten Mal gehört? Ich habe so ein bisschen das Bedürfnis, mich mit euch dazu noch weiter auszutauschen. Also schreibt mir gerne. Die WhatsApp-Nummer findet ihr in den Shownotes. Ich bin Caro Nieder und freue mich auf die nächste Folge mit euch.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova. Ab 21.